Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute machen wir eine schöne Reise ans Meer, an die Küste, in den Norden, nach Hamburg. Da, wo nicht nur die Fische wohnen, sondern auch das Bier und schon sehr lange und eine Stadt mit einer großen, großen Biertradition und auch einer großen Tradition der Seefahrt und allem, was damit zusammenhängt. Und da sind wir dann irgendwie auch schon in St. Pauli und da sind wir dann auch schon bei der Astra Brauerei. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich die Iris Eickert begrüßen kann. Schön, dass du hier bist und vielleicht stellst du ganz kurz dich mal unseren Hörern selber vor.
Ja, moin Markus, vielen Dank für die Einladung. Hast ja schon gesagt, mein Name ist Iris, ich komme aus Hamburg, ich arbeite für die Astra St. Pauli Brauerei, da muss ich dich kurz korrigieren, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich bin Biersommeliere, bin dort in der Astra St. Pauli Brauerei fürs Marketing zuständig und freue mich auf ein schönes Gespräch und ein paar Bier mit dir.
Jo, wunderbar und vielen Dank für die Korrektur. Das ist natürlich auch wichtig, denn also wir haben in St. Pauli, die Astra St. Pauli Brauerei, was ja ein echtes Kleinod mittlerweile ist, wo ich auch selber sehr, sehr gerne bin, die eben ihre Biere auch selber macht und damit auch ein bisschen unabhängig ist von dem, was die große Astra Brauerei macht. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden, aber lass uns doch vielleicht vorher dich mal ein bisschen kennenlernen und du hast ja dankenswerterweise gleich 7 Flaschen mitgeschickt. Ich bin fast ein bisschen überfordert, aber es sind wenigstens nur 0,3er. Also insofern alles gut.
Ja gut, du musst auch nicht alle trinken. Also ich denke, lieber ein bisschen mehr Auswahl als zu wenig, ne?
Ja, ach Gott, was da ist, ist da, sagt der Franke. Also das könnten wir schon machen. Und vielleicht können wir am Anfang einfach mit einem ersten Bier schon mal einsteigen. Dann ist das nicht so trocken und alle, die mitmachen wollen, können auch gleich mitmachen. Welches würdest du denn empfehlen zum Einstieg?
Also ich starte immer sehr gern mit dem Ludenlager. Das okay. Ist das Rote, falls du das direkt siehst.
Ja. Es steht vor mir, also wunderschön auch, also sowieso, das Astra-Logo ist jetzt, glaube ich, seit ja ungefähr 20, 25 Jahren ist das jetzt so mit dem Herz und dem Anker. Das gefällt mir ganz gut und auch das Etikett ist so, dass es praktisch einen Umriss hat, wo dann auch dieser Anker nochmal schön zur Geltung kommt. Und oben drüber über der Flasche, die klassische, schöne, kleine Steini-Flasche, haben wir dann so einen schönen Papier, Streifen, der da drauf geklebt ist. Und da ist dieser wunderbare Titel Ludenlager. Da möchte ich auch mit dir sprechen, weil ich das so toll finde, dass ihr eigentlich immer für eure Biere so tolle Namen findet, wo man schon vor dem Trinken lächeln muss, weil es einfach diesen schönen, leicht dreckigen Kiezanstrich hat, der aber trotzdem so richtig Lust macht eben auf das, was drin ist. Und ich muss auch sagen, das ist auf jeden Fall für mich das Bier, was ich am allermeisten mit der St. Pauli Astra Brauerei verbinde, weil es mir eben vom Namen und vom Geschmack her am meisten in Erinnerung geblieben ist. Also mache ich das mal auf.
Ich auch. Super. Moment.
Jetzt. Da ist es.
Ja, dann mal Prost, oder?
Ja, Prost erstmal, genau. Ich stoße mal mit dem Glas und der Flasche an. So. Naja. Cheers. Konnte ich auch schon mal besser, aber jeder weiß, was gemeint ist. Also Prost. Und
Also deine Introduction hat mir schon sehr gut gefallen. Es freut mich natürlich auch, dass du ein Fan vom Ludenlager bist. Und du hast es schon ganz treffend formuliert, dass wir halt immer so versuchen, unsere Biere auch mit so ein bisschen Reeperbahn- und Kiezbezug zu versehen, damit die einfach auch für alle interessant sind. Und das Ludenlager hat ja schon im Namen so eine schöne Alliteration. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass irgendwie Lude ein sehr norddeutsches Wort ist. Ich dachte immer, das wüssten alle, was Lude bedeutet. Aber scheinbar ist es nicht deutschlandweit bekannt, dass Lude Zuhälter heißt.
Nö, also wusste ich vorher so auch nicht. Habe ich mich auch damit beschäftigt, als ich es dann zum ersten Mal hatte. Also ich hatte es vorher so vielleicht irgendwo in die Schaustellers-Ecke verortet, aber nicht direkt zum Zuhälter. Aber dann weiß man's.
Ja, also jedenfalls weißt du ja auch, ne, dass wir auf der Reeperbahn ein bisschen Zuhälter-Historie haben. Hat sich natürlich mittlerweile so ein bisschen verändert, aber wir spielen natürlich gerne so mit der Historie des ganzen Ortes. Und ja, beim Ludenlager haben wir hier so ein Dry-Hopped-Lager. Ich finde das immer einen sehr schönen Einstieg, weil das halt ja jetzt nicht so ein richtig abgefahrenes Bier ist, aber trotzdem so ein kleines bisschen interessant. Also wir haben ja halt so, ja, ich würde sagen, so moderates Bier, was irgendwie jedem ganz gut schmecken kann, auch Leuten, die sonst eher vielleicht ein bisschen konventionellere Biere trinken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also es ist schon optisch was sehr schön ist, weil es so einen orange-braunen Touch hat. Es leuchtet auch, ist so ein kleines bisschen trüb, was so ein bisschen geheimnisvoll das Ganze daherkommen lässt. Obendrauf dann so richtig schöner, cremiger, fester Schaum. Der steht ja immer noch wie eine Eins, leicht getönt. Also das auf jeden Fall toll, und das mutet einem dann schon so ein bisschen in die Richtung Wiener Lager an.
Ja, stimmt, du hast
recht.
Und
ich finde, wenn man dann so reinriecht, finde ich, kommt mir so ein Eindruck auch ein bisschen, also so ein bisschen rote Beeren, viel Karamell, bisschen was Nussiges und dazu dann die schönen Hopfennoten, also noch nicht übertrieben, schön dezent, aber auch da ein bisschen das Fruchtige, bisschen die Zitrusaromatik, noch ein bisschen was Tropisches dazu und alles drumherum. Ja, also eben ein bisschen was Besonderes und durch diese für mich eher so Wiener Lagercharakteristik eben auch nochmal, wo auch eine gewisse Süße da ist, ein bisschen Körper da ist, nicht ganz so wie jetzt ein helles, das dann irgendwie dann auch ein bisschen blass ist. Da passt für mich das auch besser zum Kiez, finde ich, so ein bisschen. Aber hat das so eine Geschichte? Also ist das irgendwie entstanden oder hat der Braumeister irgendwann einfach gesagt, ich mache das jetzt? Oder?
Ah, das war tatsächlich eins der ersten Biere, was wir hatten. Also uns gibt's ja erst seit Ende 2018, also noch gar nicht so lange. Und als wir da gestartet sind, gab's dann ein Erstportfolio an Bieren. Das sind 6 verschiedene gewesen und die meisten davon gibt's heute auch noch. Und das Ludenlager war halt eins der ersten, die wir da direkt am Start hatten.
Ja, und können wir also jedem empfehlen, der vorbeikommt und sich da in der Brauerei reinsetzt, am besten auch mit sowas zu starten. Aber wir wollten ja eigentlich mit dir anfangen. Also wie kamst du überhaupt zum Thema Bier und wann hast du dann dich in dieser Astra-Ecke wohlgefunden?
Oh, also ich habe schon eigentlich immer gerne Bier getrunken oder zumindest dachte ich immer, dass ich gerne Bier getrunken hätte. Und dann hat irgendwann mein Partner, ich glaube das war so 2011 oder 2010, hat er so ein gemischtes Bierpaket geschenkt bekommen aus einem Laden, den du bestimmt auch noch kennst, nämlich das Bierland in Hamburg, was Esther damals betrieben hat.
Genau, ja.
Ja, und als wir dieses, also er hat das Paket geschenkt bekommen, aber das hat er natürlich nicht alleine getrunken. Und dann haben wir an einem Abend so peu à peu dann so diese Flaschen halt nacheinander aufgerissen. Und da ist mir dann aufgefallen bei dieser Vielfalt, dass ich überhaupt nichts über Bier wusste. Also ich war so richtig schockiert, was es alles an unterschiedlichen Bieren gab, von denen ich vorher noch nie gehört hatte und was es da so für Geschmackserlebnisse gab. Und das hat mich gestört. Deswegen habe ich mich dann ins Studium geworfen, in die Praxis vor allem, und habe dann so alles Mögliche an Bieren eingekauft. Besonders doll aus heutiger Sicht finde ich, dass in dem Bierpaket unter anderem das Extra IPA von Schoppe drin war. Und ich weiß noch genau, wie wir dieses Bier geöffnet haben und es eingegossen haben. Und das roch irgendwie so anders, wie die Biere, die ich sonst getrunken habe. Und dann habe ich so dran gerochen und dann meinte ich so zu meinem Partner so, Simon, also das Bier, das ist schlecht. Ich weiß nicht, was damit los ist, aber das riecht so eigenartig, das können wir nicht trinken. Und dann haben wir dieses Schopper IPA in den Ausguss gekippt. So. Und wenn ich da so heute drüber nachdenke, dann war das natürlich schon so ein bisschen ketzerisch. Aber wir wussten es nicht besser. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich danach sehr viel Energie darauf verschwendet habe, so im Supermarkt alles Mögliche so einzukaufen, was ich so gefunden habe und dann ein bisschen auch gegoogelt habe und ein bisschen drüber gelesen habe. Und das hat mich dann so angefackelt, dass ich gemerkt habe, so, boah, Bier ist irgendwie so ein tiefes Thema. Man kann da so viel drüber lernen und man kann so viel drüber erfahren. Und es ist so viel vielfältiger, als ich dachte. Und das war ja dann damals auch die Zeit, wo es so losging mit diesen ganzen Craft Beer Festivals. Also Ratsherren haben ja zu der Zeit dann auch so die Craft Beer Days in Hamburg häufiger veranstaltet. Da waren dann alle möglichen Brauereien da und dann konnte man überall mal was probieren. Und das hat mich ja einfach so doll interessiert und mir so viel Freude bereitet, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so Mensch, das wäre auch gut als Job. Und glücklicherweise hat da Ratsherren gerade auch Studijobbasis Brauereiführungsleute gesucht. Da habe ich mich beworben und da habe ich dann angefangen und von da an ging das so ein bisschen seinen Lauf mit dem Bier.
Na, das war sehr spannend. Und du bist eigentlich Ur-Hamburgerin, kann man das so sagen?
Ja, also das ist immer so ein Thema, wenn man halt mit Leuten aus Hamburg spricht, die sind da immer ganz empfindlich, weil da sagen sie so, ja, Hamburger oder Hamburgerin ist man erst ab dritter Generation. Und das kann ich leider nicht vorweisen. Ich bin tatsächlich erst, als ich 8 Jahre alt war, mit meiner Familie nach Hamburg gezogen. Aber ich fühle mich hier definitiv heimisch.
Ja, nee, das kann man auch nur so bestätigen. Ich habe dieselbe Thematik immer hier in Bamberg. Da ist es genauso. Also wenn man die Ur-Bamberger hier fragt, die sagen auch, also drei Generationen mindestens vorher zählt es nicht, aber letzten Endes ist ja die Geschichte gerade in den letzten 30, 50, 100 Jahren so gewesen, dass die Fluktuation so war, dass die wenigsten das noch so für sich sagen können.
Und das stimmt.
Ich glaube, wir können das auf jeden Fall für uns vereinnahmen, jeweils
sehr gut
sozusagen zu den Ureinwohnern unserer Heimatstädte zu zählen.
Bist du auch erste Generation Bamberger oder?
Ja. Also ja, mein Vater ist Vertriebenenkind aus Schlesien, irgendwo mittendrin. Ich war neulich sogar da, als ich in Polen ein paar Brauereien besucht habe. Also was heißt da? Ich war in der Nähe, ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Und meine Mutter ist aus dem Süden von Bayern, also insofern, also im Grunde für Franken auch Ausland. Also bin ich sozusagen auch ein mächtiger Immigrationshintergrund sozusagen. Aber naja, so passiert das eben. Hast du den Thorsten Schoppe dann mal getroffen irgendwann später?
Ja, ich habe den mal getroffen und zwar beim Meiningers Award, als es den noch gab. Da haben wir gemeinsam Biere bewertet. Das war auch ein sehr schöner Abend. Wir haben auch gut was getrunken. Vielleicht habe ich ihm die Geschichte erzählt, aber wir waren alle schon ein bisschen im Feierabendmodus. Also ich weiß nicht, ob er das noch in Erinnerung hat.
Schade, das wäre jetzt witzig gewesen. Aber gut, ich werde ihn auch mal fragen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe um die Zeit auch meinen Berliner Brauereiführer geschrieben und habe da ja auch viele Leute interviewt und mir haben tatsächlich ein paar Leute aus Berlin Ähnliches erzählt, also nicht nur mit Schoppes Bier, sondern auch mit anderen, dass die wirklich bei ihren ersten IPAs gedacht haben, irgendwie das Bier ist sauer oder es ist irgendwas schiefgelangen oder irgendwie so.
Ja, aber es ist auch echt, also wenn man es halt nicht besser weiß, dann weiß man es nicht besser, ne? Also ich finde das auch ganz interessant, so manchmal, also ich nutze auch ganz gerne die Plattform Untappd, eher so als persönliches Tagebuch, damit ich mich erinnern kann, was irgendwie wann mal passiert ist. Aber da habe ich häufiger mal so die Momente, dass ich irgendwie so einen echten Bierklassiker, so ein richtig geiles Bier dann nochmal einchecke und ich weiß, ich hatte das schon mal irgendwann vor 8 Jahren oder so. Und dann sehe ich manchmal sehr, sehr schlechte Wertungen, die ich verteilt habe, einfach weil ich es damals nicht besser wusste und keine Ahnung von Bier hatte. Also ich habe zum Beispiel dem Aventinus Eisbock, ich glaube, dem habe ich 0,5 gegeben.
Oh, das ist böse. Aber gut, das ist halt so.
Das ist definitiv böse und das würde mir heute auch nicht mehr passieren. Also ich meine, mittlerweile weiß ich natürlich, dass wie weh es tut, wenn man so ein schlechtes Rating kriegt von einer Person, die einfach keine Ahnung von Bier hat. Das ist würde mir nicht mehr geschehen. Aber es ist interessant, dadurch, also durch solche Kleinigkeiten dann irgendwie nachvollziehen zu können, wie die eigene Reise beim Bier war. Also natürlich schäme ich mich auf der einen Seite so ein bisschen, wenn ich sowas sehe. Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, wow, krass, also heftig. Damals konnte ich halt überhaupt nicht einordnen, was denn überhaupt so ein Weizendoppelbock ist und was ein Eisbock ist. Und ich habe wahrscheinlich nur einen Schluck genommen und habe gedacht so, Mensch, das ist aber gar nicht süffig. Wie soll man davon denn irgendwie jetzt 2 große Bier trinken. Und heute kann ich das natürlich ganz anders einordnen.
Ja, und ich glaube, da haben wir alle so unsere peinlichen Situationen im Leben gehabt. Also wenn ich überlege, ich habe vor vielen Jahren mal bei einer Gasthausbrauerei an der Schanktheke ausgeholfen und da kam dann jemand und hat mich gefragt bei dem Kellerbier, ob das ober- oder untergärig ist. Und ich im vollen Brustton der Überzeugung damals gesagt, naja, ist ein obergäriges Bier. Aber das sind so Sachen, also klar, man entwickelt sich, man lernt, man macht natürlich Fehler, das gehört auch dazu. Und was ich allerdings finde, ist, dass gerade so diese Plattformen, so wie Untappd oder sowas, die haben ja alle in der Zwischenzeit, so in den letzten 10 Jahren, so ein bisschen ihre Unschuld verloren, sage ich jetzt mal, in vielerlei Hinsicht. Und dann hat man halt auch mittlerweile tatsächlich Brauereien, denen das wirklich richtig wehtut. Also wenn ich überlege, so wie die Ulrike von der Schneeeule, wenn halt jemand keinerlei Ahnung von Berliner Weiße hat, dieses Bier trinkt und dann halt reinschreibt, dass es irgendwie, es ist halt sauer und bewertet es deswegen so schlecht. Das ist einfach sehr schade. Aber es passiert und muss man auch immer mit umgehen. Und ich finde, sie hat auch eine Größe, damit umzugehen. Das finde ich auch gut. Und dann passt es ja irgendwie auch. Aber bevor wir da zu tief reingehen, finde ich, sollten wir uns ein neues Bier aufmachen. Also nicht, dass ich schon ganz fertig wäre mit dem Ludenlager, das hebe ich mir jetzt auf, dann für später.
Das ist sehr eilig.
Aber wir haben ja ein ordentliches Programm und ich will dich ja auch nicht überstrapazieren. Und dementsprechend sind jetzt immer noch 6 Schätzchen, die hier vor mir stehen. Was denkst du, wie machen wir weiter?
Ja, also ich... Normalerweise würde ich jetzt das Weizen trinken, aber ich muss sagen, ich persönlich bin nicht so der allergrößte Weizen-Fan. Also ich würde das skippen. Wenn du das trinken möchtest, dann ist super. Ich finde, es ist immer noch ein gutes Weizen, aber es ist halt nicht mein favorisierter Bierstil. Ich würde persönlich mit dem Nachtschicht weitermachen. Das wäre meine Wahl.
Na, dann machen wir doch gemeinsam die Nachtschicht und ich kann ja dann mal irgendwann zwischenrein das Weizen noch machen und dann machen wir wieder ein Bier. Dann bist du auch ein bisschen entlastet.
Sehr gut, okay. Dann gehe ich auch mal kurz. Ich muss mal um die Ecke zum Bierkühlschrank und das mal rausholen. Ja?
Dann mache ich mal so lange hier auf. Da können ja alle schon mal zuhören, wie ich diese Flasche hier öffne, wenn ich es denn hinkriege. So. Und die ist natürlich auch wieder so schön wie die letzte. Also wieder so ein schönes Etikett mit Umriss. Und dann steht hier groß Nachtschicht drauf. Und dann lasse ich das hier mal in mein Glas.
So, da bin ich wieder. Du bist schon am Einschenken.
Perfektes Timing. Hier läuft es gerade, richtig. Ha. Mm. Wunderbar, also wow, also farblich jetzt natürlich Wahnsinn, jetzt sind wir hier bei ja, Kastanienbraun, Haselnussbraun oder sogar noch ein bisschen dunkler Richtung Ebenholz, also richtig schön, schön schwarzbraun, Haselnuss, naja, wie auch immer, und der Schaum auch schön getönt, also wirklich ein sehr stimmiges Gesamtkonzept und naja, wenn es schon Nachtschicht heißt, dann darf es auch dunkel sein, gehe ich mal davon aus und ja, ist natürlich die Frage, was für eine Art von Dunkel sich dahinter verbirgt. Was gibt's denn zu dem Bier zu erzählen?
Ja, das ist unser Nachtschicht, das hast du ja schon gesagt. Was übrigens auch ganz interessant ist bei uns in der Astra St. Pauli Brauerei, die Tap-Handles unserer Zapfhähne, die sind alle thematisch den einzelnen Bieren zugeordnet. Und Nachtschicht hat passenderweise eine Taschenlampe.
Die auch brennt?
Ja, leider brennt sie nicht, aber okay. es ist immerhin ein ganz schönes Detail. Wir haben hier vom Stil ein Dark Ale. Also ich sage immer ganz gerne so Leuten, die jetzt nicht ganz so tief bei Bier drin sind, sage ich immer so, es ist so ähnlich wie ein Schwarzbier, nur mit einer anderen Hefe, weil wir haben ja halt eine obergärige Hefe verwendet, deswegen können wir das schon mal nicht Schwarzbier nennen. Ich würde sagen, nimm einfach mal einen Schluck.
Ja, ich muss sagen, vorher nehme ich meine Nase. Weil, also nicht um dich jetzt zu korrigieren, bitte nicht falsch verstehen, sondern weil mich das so überwältigt. Also ich wollte gerade einen Schluck nehmen und habe aber dann zuerst was in die Nase bekommen. Und da muss ich sagen, so intensiv, schokoladig, nougatig, das ist so wie wenn man, sage ich mal, eine gute Nutella, also die ist ja nur leider wie sie ist, aber so in dieser Art, also sehr nougatig, so eine Mischung aus Schokolade, Haselnuss, hat man da in der Nase, das ist wirklich großes Kino, also könnte mich auch an Porter zum Beispiel erinnern oder so in die Richtung. Also von der Nase her ganz grandios. Naja, und im Mund kommt dann tatsächlich diese Schwarzbier-Richtung ein bisschen mehr rüber. Das heißt, es ist viel schlanker, als man eigentlich denkt.
Ja, wir haben hier auch nur 5,2%. Ich glaube 5,2.
Ja. Steht drauf, ja.
Genau.
Und eine leichte Säure auch dabei. Schon von dem Röstmalzen natürlich. Bisschen so Kaffee-Lakritz. Geht in so eine Aromatik. Schokolade ist auch noch da, aber im Hintergrund. Und auch eine Fruchtigkeit. So ein bisschen Kirsche. Also sehr schön. Also vor allem ich finde das Gesamtpaket schön, weil hinten raus, finde ich, ist es dann auch wieder ein bisschen süß. Und da erinnert es dann ungemein an die Nase. Und dadurch wird es dann ein sehr, sehr rundes Bier und ein sehr versöhnliches Bier. Also ich kann mir vorstellen, Nachtschicht ist ja vielleicht auch so dann das Bier, das du trinkst, wenn der Tag so ein bisschen zu Ende ist und du dann irgendwie runterkommst und dich hinsetzt und dann dich zurücklehnst und dann mal was genießen willst und dann ist das eigentlich genau die richtige Geschichte.
Ja, oder wenn die Nacht halt gerade vorbei ist und die Nachtschicht endlich vorbei ist und du dann so quasi kurz vorm Frühstück stehst. Deswegen riecht es auch so ein bisschen nach Kaffee, ne? Damit man das einfach ersetzen kann.
Ja, das ist eine gute Idee. Apropos, wie ist das denn? Also auf dem Kiez, eigentlich schläft man da ja nie, oder? Wie ist das bei euch?
Ja, also ich schlaf schon, aber natürlich ist bei uns immer viel los. Also man muss sagen, so wir haben jetzt nicht 24/7 offen. Das war tatsächlich ganz am Anfang, als wir eröffnet haben, war das Konzept, dass es ein Laden sein sollte, der immer für alle offen ist. Wir nennen uns auch nicht umsonst das Wohnzimmer vom Kiez. Aber es hat sich relativ schnell rausgestellt, dass 24/7 jetzt nicht so gut funktioniert bei so einer Ladengröße. Und deswegen haben wir mittlerweile ein bisschen reduzierte Öffnungszeiten. Und am Wochenende kann man bei uns aber schon ziemlich lange Party machen. Wenn wir denn dann irgendwann schließen, dann haben wir aber immer noch ein paar Tipps, wo man noch hin weiterziehen kann.
Und wann ist offiziell Schluss?
Es kommt darauf an, je nachdem, wie viel so gerade los ist. Also auf unserer Webseite haben wir bei den Öffnungszeiten auch immer nur stehen ab so und so viel Uhr und keine Endzeit. Bei Google zum Beispiel muss man leider was angeben und ich glaube, wir haben aktuell angegeben auf einen Samstag 3 Uhr, auf einen Freitag 2 Uhr und die restlichen Tage bis 1.
Na, ich finde auf jeden Fall cool, dass man auch den DJ dann noch hat oder generell Musik dann auch noch hat in einer schönen Art und Weise, wo man auch gerne einfach da ist, wo es Spaß macht. Da finde ich auch den Begriff Wohnzimmer finde ich eigentlich sehr schön. Auch von der Beleuchtung her fühlt man sich da sofort ein bisschen wie im Wohnzimmer, auch von diesen Sitzgruppen, wie die so angeordnet sind, dass es halt wirklich so ein bisschen auch immer so Bereiche sind, wo man so ein bisschen für sich sein kann. Und natürlich auch im Hintergrund natürlich die Brauerei. Das ist ja was Besonderes, hat man nicht alle Tage. Ist das ein ganz spezielles Konzept oder hat sich das so entwickelt? Wie kam es da dazu?
Also das Konzept ist auf jeden Fall schon vorher festgelegt worden. Dazu muss man allerdings sagen, dass ich erst seit, dass ich erst seit 2020 für die Astra St. Pauli Brauerei arbeite. Das heißt, bevor eröffnet wurde, war ich nicht an der Konzepterstellung beteiligt. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen, welche Teile sich vielleicht noch ein bisschen entwickelt haben und welche von Anfang an da standen. Aber die Idee vom Kiezwohnzimmer auf der Reeperbahn wahrgemacht durch Astra, die stand von Anfang an. Also es sollte halt immer so ein bequemer Space sein, wo alle willkommen sind, egal wer man so ist. Und wenn man Bock auf ein Bier hat und sich ein bisschen entspannt hinzusetzen und vielleicht auch was zu essen, dann ist unsere Tür offen.
Apropos, was gibt's denn da zu essen? Ich habe noch nie was gegessen, muss ich sagen.
Naja gut, also ich meine, so 3 Bier sind ja auch eine Mahlzeit, weißt du.
Okay, ich habe was gegessen. Okay.
Ja, wir haben so klassische Sachen, die satt machen. Wir haben Burger, wir haben Schnitzel, kannst auch eine Currywurst bei uns haben. Wir haben aber auch ein paar vegane Optionen, also je nachdem, worauf man so Lust hat.
Oh, okay, also werde ich mir das mal aufschreiben, dass nach dem flüssigen Essen oder zum flüssigen Essen nächstes Mal auch was Festes dazu kommt, ist mir in der Tat noch nicht, irgendwie weiß ich gar nicht warum, wahrscheinlich weil ich immer von irgendwelchen Veranstaltungen kam, wo es halt vorher ganz viel zu essen gab und dann, ja. Dann ist man eher noch am Trinken, ist ja auch gut. Und die Brauerei an sich vielleicht noch so 2-3 Worte, wie groß ist die und was passiert da normalerweise so, wer ist da so zugange?
Also wir haben ein 10-Hektosudwerk, haben 10 Tanks und brauen so ungefähr 2-mal in der Woche im Schnitt. Wir haben einen Chefbrauer, das ist Merlin, auf Deutsch ausgesprochen Merlin. Er ist Neuseeländer und lebt aber seit einigen Jahren jetzt schon in Deutschland und der braut unsere wunderschönen Biere. Den Rest macht er auch, also er ist da eine One-Man-Show, was die Produktion angeht. Das heißt, auch jetzt die Flaschen, die du da bei dir hast, die wurden mit ganz viel Handarbeit, wie das auch typisch ist für die Reeperbahn, von Merlin mit ganz viel Liebe für dich hergestellt.
Ja, der Merlin ist ja auch ein sehr kreativer Kopf und wenn man so an Neuseeland denkt, dann denkt man ja vor allem mittlerweile auch an ganz, ganz tolle Hopfen mit ganz, ganz tollen Aromen. Hat er damit auch schon mal experimentiert?
Ja, da haben wir auch schon was gemacht. Also Merlin hat nämlich tatsächlich letztes Jahr von Januar bis März so eine Art Mini-Sabbatical gemacht. Der hat uns für 3 Monate auf dem Trockenen sitzen lassen. Das war eine sehr harte Zeit für uns alle in der Brauerei. Und in der Zeit, weil er halt vorher 4 Jahre lang nicht zu Hause in Neuseeland war, ist er dann so rumgereist, hat seine Family und Friends endlich alle wieder getroffen, hat aber auf dem Weg die Arbeit nicht ganz vergessen können, sondern hat dann auch in Neuseeland ein paar Hopfen eingekauft, die er wieder mitgebracht hat. Wir haben dann auch, als er wiedergekommen ist, direkt ein Bier von ihm brauen lassen, um ihn zu ehren. Also sehr uneigennützig auch. Das war Merlins Sauerstoff. Das war ein Feijoa Sour. Feijoa ist so eine Guavenfrucht, die in Neuseeland sehr beliebt ist. Und da hat er dann auch neuseeländische Hopfensorten verwendet. Ich meine, das war Rivaka und Rakau, die er da beide drin hatte.
Wow, also jetzt bin ich neidisch. Das hätte ich total gerne probiert, aus ganz vielerlei Gründen. Also ich finde auch, mag auch diese Frucht sehr gerne und man bekommt sie ja hier so gut wie gar nicht. Und die Hopfen sind natürlich auch großartig. Habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gehabt bei einem Bierwettbewerb in Brasilien oder so.
Das ist auch tatsächlich, die wird auch brasilianische Guave genannt. Also ich meine, dass die in Brasilien auch heimisch ist.
Oh, das kann gut sein. Also dort gibt es ja sogar Dinge, die es bei uns überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel Cashew-Saft. Das war was, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst, ja.
Ich habe schon mal diese Frucht von der Cashew-Nuss gesehen, aber gegessen habe ich die noch nie. Wie hat die geschmeckt? Also der Saft?
Ja, der Saft, das ist so, es hat was von Pfirsich, von der Konsistenz her. hat aber auch so ein bisschen gewürzige Noten dabei. Überleg gerade, was könnte man damit vergleichen? Also eine sehr reife Pflaumen vielleicht, die haben ja auch öfters mal so leicht zimtige Töne zum Beispiel. Also so, es hat wirklich was, also es ist einerseits sehr, sehr dicht von der Konsistenz und andererseits wirklich sehr vielfältig, sehr vielschichtig vom Aroma. Also ein toller Saft und das war ich total überrascht, weil man kennt ja bei uns eben nur die Nuss, die da oben drauf sitzt und dass darunter so eine tolle Frucht steckt, ja, also toll und. Aber gut, das hat jetzt mit Guave nichts zu tun, aber ich fand es einfach interessant, weil man in so anderen Ländern ist, teilweise, dass es auf der Welt immer noch mal Sachen gibt, die es bei uns eben gar nicht gibt, die man überhaupt nicht kennt und das ist dann natürlich besonders schön.
Definitiv. Also wir mussten unseren Gästen auch erstmal erklären, was Feijoa überhaupt ist. Das war ein Bier mit ein bisschen Erklärungsbedarf, aber hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr lecker.
Wie ist mit dir selber? Reist du auch gerne?
Ja, ich bin sehr gerne unterwegs. Also jetzt nicht unbedingt in Neuseeland, aber so insgesamt gucke ich schon, dass ich ein bisschen rumkomme. Diesen Sommer freue ich mich sehr drauf, fliege ich endlich wieder nach Japan. Das ist sehr, sehr lange bei mir her und da freue ich mich auch schon richtig auf die Biere, die es da vor Ort geben wird.
Wow, na, das wird bestimmt sehr spannend. Also ich war letztes Jahr in Japan für den Bierwettbewerb eingeladen, konnte aber kurzfristig nicht und ich hoffe, sie laden mich heuer wieder ein, dann komme ich mal hin, weil ich war noch nie da. Oh. Aber mir haben ganz viele Leute schon erzählt, dass das einfach auch so ein ganz anderer Kulturkreis ist und man wirklich in eine andere Welt versetzt ist, wenn man da ist und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Du warst schon öfters da.
Na, ich war tatsächlich nur einmal da, aber dann für ein ganzes Jahr. Ich habe als Teenager habe ich so ein Auslandsjahr gemacht, da war ich 16 beziehungsweise 17 Jahre alt und deswegen habe ich sehr viele Erinnerungen, die ich jetzt gerne auffrischen möchte.
Kannst du auch ein bisschen Japanisch?
Ja, ich kann schon ein bisschen Japanisch. Es ist natürlich ein bisschen eingerostet, aber so eine umgangssprachliche Konversation kann ich schon führen.
Wow, das ist natürlich sehr cool. Vielleicht komme ich jetzt zur selben Zeit rüber.
Ja, wann ist denn dieser Wettbewerb? Da musst du mich auch mal empfehlen. Da würde ich natürlich auch gerne teilnehmen. Auch,
das mache ich sehr, sehr gerne. Also man muss ja immer mindestens einmal da gewesen sein, damit man jemanden empfehlen kann. Aber dann kann ich das auf jeden Fall tun. Ich glaube, das wäre letztes Jahr im September gewesen und hat sich dann überlappt mit dem Bierstar oder so.
Ah, oh, super Zeitpunkt auch.
Jo, also ich bleibe da auf jeden Fall mal dran.
Klasse.
So. Okay. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz meine Weizenauszeit, damit wir es mal probiert haben. Und schau mal, naja, wie gesagt, da kommt der Franke in mir durch. Was war Hammer.
Ja, du meinst es auch sehr ernst. Also ich habe ja nicht alle Biere in dem Paket gedoppelt, wir haben ja morgen auch noch den Termin, sondern nur eine Auswahl. Und da musst du mal gucken, wie du da morgen hinkommst.
Ja, da muss ich dann wiederum durch. Aber dann kann ich mich ja an die schöne Zeit mit dir heute erinnern. Das ist ja auch gut.
Sehr gut.
Genau, also vielleicht für alle Hörer, die sich jetzt wundern. Wir zeichnen an einem Montag auf und morgen ist dann ein Dienstag. Und immer am ersten Dienstag im Monat machen unsere Alumni, also alle, die in der Bierakademie Sommelier gemacht haben oder Bierfachmann oder Ähnliches, gibt's einen Verkostungsabend, wo man sich eben einmal im Monat trifft und wir uns verschiedene Gäste einladen, dann eben zum Beispiel morgen Abend die liebe Iris und dann gemeinsam Biere verkosten, drüber sprechen und uns austauschen. Das wird morgen eben auch mit diesen Bieren sein. Natürlich verraten wir denen das natürlich noch nicht, sondern das werden die dann erst hören, wenn wir den Talk dann gemacht haben und irgendwann, das dauert ein bisschen, also Veröffentlichungstermin ist glaube ich im Mai, also wir sind jetzt gerade Anfang März, aber egal, so ist das mit einem Podcast, der ist eben noch nicht ganz aktuell, aber das muss so sein, sonst schafft man das alles gar nicht mit dem Vorlauf. Ja, also ich habe hier den Weizenbeißer, der wahrscheinlich an den Wadenbeißer erinnern soll, oder?
Guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also bei den anderen Bieren ist die Assoziation ja irgendwie relativ klar. Und bei Weizenbeißer weiß ich nicht, das habe ich einfach so hingenommen, dass der so heißt.
Okay.
Ja, aber ja, wir haben hier ein klassisches Weizen und 5,7%, glaube ich, also ein kleines bisschen stärker. Aber passt ja auch immer ganz gut zum Kiez.
Absolut, ja. Und eigentlich, also die ursprünglichen Weizen, das ist ja, also sowieso, also ich als Franke darf ja dazu gar nicht so viel sagen, denken die meisten Bayern. Aber grundsätzlich, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, das eigentliche Weizen ist ja was Bernsteinfarbiges und eigentlich auch eher was etwas Kräftigeres. Also das war ja ähnlich mit dem normalen Bieren. Da gab es halt das normale und da gab es auch so eine Art Märzenweizen. Was man eben dann etwas kräftiger eingebraut hat. Natürlich nicht nach derselben Regel, weil es ja obergärig war, aber so, man hat eben auch eine etwas stärkere Version gemacht. Und das ist oft das, was sich heutzutage erhalten hat, was oft auf Festen auch noch ausgeschenkt wird und so eben als Festweizen. Und die haben dann oft diese interessante Mischung aus den so karamelligen, nussigen Aromen aus dem von den eben bräunlichen Malzen und dazu dann diese Fruchtigkeit aus der Banane. Und das ist was ganz was anderes als die modernen Weizen, das helle und das dunkle Weizen, was man so kennt. Und jetzt fülle ich hier mal ins Glas und und bin da auch ziemlich genau bei einem Bernsteinweizen. Das ist ja wunderbar. Schön. Wie sich's gehört, also trüb, schöner Schimmer, ein bisschen von der Farbe her heller als das Ludenlager, aber nur ein Tick. Und auch schöner, ganz fester Schaum, der auch schön cremefarbig ist. Also da merkt man, ihr arbeitet auch ganz viel auf der Malzseite, nicht nur auf der Hopfenseite. Das ist ja durchaus auch ungewöhnlich. Und in der Nase ist dann tatsächlich so eine ziemlich frische Banane, muss ich sagen. Also oft ist sie ja eher braun, hier ist sie schon eher noch Richtung Gelb. Und eben tatsächlich auch so ein bisschen karamellige, ein bisschen nussige Aromen. Das passt tatsächlich. Habe ich ganz, ohne es zu wollen, ganz gut hingeschossen mit meinem Versuch vorhin. Ja, und wirklich ein voller Trunk. Also ganz viel zu erzählen im Mund. Viel Kohlensäure auch karbonisiert, mussiert schön und hat dann nochmal diese schöne fruchtige Note. Ist allerdings etwas schlanker, etwas weniger süß, als man es jetzt in Bayern hätte, was wahrscheinlich auch ganz gut ist, gerade für den Hamburger Markt und vor allem, wenn man davon auch ein bisschen mehr verkaufen will. Also finde ich, es ist ein schönes Weizen, kann man auf jeden Fall gut trinken, vielleicht nicht zur dreifachen Portion Weißwurst, aber auf jeden Fall richtig schön, um einen Nachmittag zu genießen, also wunderbar. Und ist auch von Merlin.
Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Ja, sicher, die sind alle von Merlin, die Beeren.
Nee, weil das ist zum Beispiel was ich ganz interessant finde, wenn man so unterwegs ist. Meistens trennt sich da so ein bisschen die Braumeisterspreu vom Weizen, in Anführungsstrichen. Also ein richtig gutes Weizen kriegen wenige hin. Weil das von Anfang an schon, also von der Rezeptur her, über die ganze Gärführung, was die Temperaturen angeht und so, da muss man beim Weizen tatsächlich ziemlich genau arbeiten, sonst kommt immer nicht das dabei raus, was man eigentlich will. Und das erlebt man wirklich oft, gerade bei Bierwettbewerben in Italien zum Beispiel oder auch in Brasilien oder sonst wo, dass sich viele an dem Bierstil versuchen, aber irgendwie dran scheitern, das dann eben so hinzubekommen, weil die Hefe dann halt doch ein bisschen macht, was sie will, wenn man sie lässt.
Ja, das ist auch ein schönes Kompliment von dir. Das gebe ich auf jeden Fall Merlin weiter. Da wird er sich freuen, dass du so überzeugt bist von seinem Können. Ich bin das übrigens auch. Also ich bin total happy, mit so einem coolen Brauer zusammenarbeiten zu können, der auf der einen Seite sich wirklich Mühe gibt, die ganzen Klassiker in einer ordentlichen Qualität herzustellen, aber trotzdem auch Bock hat zu experimentieren. Also das ist das Schönste an unserer Zusammenarbeit. Also wir sind ja auch in der Bierkonzeption, arbeiten wir eng zusammen. Also bei den Seasonal-Bieren, die wir dann immer mal wieder rausbringen, da hat er mal eine geile Idee, ich habe mal eine geile Idee oder wir konzipieren mal was gemeinsam. Und egal, was es ist, also egal, wie abgefahren die Idee ist, Merlin setzt alles dran, das irgendwie wahrzumachen. Und da kenne ich schon ein bisschen andere Brauer auch, die dann so sagen, so, nee, das haben wir noch nie gemacht, das geht nicht.
Ja, also da habe ich ein ganz krasses Beispiel, interessanterweise auch mit einem Weizen. Ach, was? Da habe ich über 4 Jahre lang mit einer Gruppe von Brauern 2 Biere entwickelt. Und ein Bier war ein untergäriges Bier und eins war eben ein Weizenbock. Und das war richtig große Thematik und ganz viel Inhalt und wir haben viel dran gearbeitet, um am Ende gemeinsam diese Rezepturen rauszuarbeiten. Und es sollte dann ein richtig schöner, hopfengestopfter Weizenbock dabei rauskommt. Ja, lecker. Was zu dieser Zeit auch noch relativ neu war. Also der Erscheinungstermin war dann um 2016 rum. Mhm. Und und dann läuft alles. Also der Hopfen wird dahin gebracht, es wird gebraut und alles gut. Wir haben eine Beschreibung gemacht. Ich habe die Etiketten dazu entworfen und Box dazu und alles drum und dran. Und dann haben wir den Tag, wo das Bier präsentiert wird, also diese ganze Box präsentiert wird. Und dann machen wir dieses Bier auf und verkosten es. Und es ist halt ein Weizenbock.
Oh nein.
Aber ohne Hopfen. Also was ist ohne? Gott. Mit wenig.
Ja, ja.
Und dann frage ich den Brauer, was denn da passiert? Und so. Und ach, naja, weißt du, wir waren da im Sudhaus gestanden. Und dann haben wir uns gedacht, also können wir das wirklich machen? Oh, da jetzt, Gott. Also Hopfen in den Weizenbock. Dann haben wir gedacht, nee, das lassen wir lieber bleiben.
Oh Gott, das tut mir richtig weh, das zu hören. Also, oh, und du Armer.
Das war hart, ja. Vor allem, ich meine, da war die Presse da und was weiß ich was. Und es stand ja alles gedruckt. Wir hatten eine fertige Bierbeschreibung, alles fertig, ne? Und er mit, auch mit dem Brustton, also ihm war das überhaupt nicht bewusst, dass das jetzt in irgendeiner Form ein Problem darstellt. Wahnsinn. Aber also so ist es manchmal. Und insofern ist es genau so, dass es eben auch Braumeister gibt, die da letzten Endes sich eher nicht sowas sagen lassen. Also bist du da wirklich bestens aufgehoben.
Ja.
Wie ist denn überhaupt dann deine Arbeitsplatzbeschreibung? Das klingt ja ungeheuer vielschichtig, oder?
Meine Arbeitsplatzbeschreibung? Ja, tatsächlich, die Stelle war damals noch ein bisschen anders ausgeschrieben als das, was ich heute mache. Also es hat vorher niemand auf meiner Stelle gearbeitet, also es war eine neu geschaffene Stelle und in der Stellenausschreibung stand so grob gesagt drin, wir suchen einen Brand Ambassador für die Asta St. Pauli Brauerei, der oder die aus Social Media kann und Ahnung von Craft Beer hat. Das war so ein bisschen die Beschreibung. Das hat sich dann aber tatsächlich über die Jahre und auch über die Pandemie hat sich das so ein bisschen, haben sich die Aufgabenfelder so ein bisschen hin und her geschiftet. Also ich glaube, am Anfang waren sich die Leute, die meine Stelle ausgeschrieben haben, noch nicht so ganz sicher, was sie eigentlich brauchen. Und das hat sich dann so ein bisschen verändert mit der Zeit. Kurz gesagt mache ich das Marketing, aber es ist schon relativ vielseitig. Also ich bin auf der einen Seite mit Merlin da in der Bierkonzeption mit drin, was tatsächlich auch das Feld ist, was mir am meisten gefällt. Und wo ich denke, dass wir da coole Erfolge verbuchen konnten. Ich mache aber auch die Social-Media-Kommunikation. Ich mache auch andere Werbemittel, also auch Flyer und so weiter. Aber ich bin auch in der Event-Konzeption mit drin. Wir sorgen ja auch dafür, dass bei uns dann immer mal wieder was Neues passiert. Und gerade zu so Veranstaltungen wie Hamburg Beer Week, dann überlege ich mir immer ein bisschen abgefahrene Sachen, mit denen wir die Leute bei uns in den Laden locken können. Ich habe zum Beispiel auch stark dafür gearbeitet, dass wir ein Mitglied beim Senatsbock-Verein werden können. Und solche Sachen kommen dann alle zusammen.
Ja, auf diese wunderschöne Tatsache kommen wir ja gleich auch noch flüssigerweise zu. Da bin ich am allermeisten gespannt drauf, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal. Ja. Und an sich, also es gibt ja nicht so viele Traumarbeitsplätze in Deutschland für Biersommeliers, aber das klingt auf jeden Fall so. Und es klingt auch ein bisschen so, als hättest du das auch ein bisschen selber mitgemacht, also mit dafür gesorgt, dass du auch die Freiheiten hast und die Dinge eben machen kannst, die du auch gerne machst. Und das, finde ich, nötigt mir auch einigen Respekt ab. Jetzt weiß ich ja auch, dass du logischerweise auch engagiert bist, auch in vielen Gruppen und eben auch gerade als Frau sehr engagiert bist. Hast du denn da mal erlebt, dass es da mit diesem Geschlechterthema auch Hürden für dich gibt, die vielleicht für Männer nicht da gewesen wären?
Ja, definitiv. Also ich glaube, da kann jede Frau ein Lied von singen. Also generell sowieso, aber Frauen, die dann auch noch in Branchen arbeiten, die überdurchschnittlich männerdominiert sind, was ja einfach bei Bier der Fall ist. Natürlich gibt es da häufiger dumme Situationen. Im Großen und Ganzen hat trotzdem am Ende immer alles geklappt. Also ich habe mittlerweile mir so ein paar Strategien erarbeitet, wie ich mit unangenehmen Männern umgehe. Aber klar, das ist natürlich ein Thema und ich glaube, da haben wir alle noch sehr viel Arbeit vor uns, bis das Geschlecht kein Thema mehr ist.
Ja, das glaube ich auch. Und also sagen wir mal so, dieses Spezies unangenehmer Mann, das hat man auf der Reeperbahn ja in ziemlich vielerlei Facetten. Also, neulich waren wir da ja abends auch unterwegs, also das ist schon...
Das stimmt schon. Also natürlich ist ja auch einfach die Reeperbahn als Partymeile ein bisschen prädestiniert dafür, dass da sehr viele unangenehme Sachen passieren. Und das will ich auch jetzt gar nicht so kleinreden, aber ich finde, es gibt schon noch einen elementaren Unterschied dazwischen, ob jetzt jemand einfach total hackedicht besoffen ist und dann 3 Sprüche zu viel bringt, die irgendwie blöd sind, oder ob jemand komplett nüchtern ist und dich als Frau in deinem Beruf nicht ernst nimmt, obwohl du alle möglichen Qualifikationen vorweisen kannst.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja dann logischerweise die viel heftigere Sache, weil also das eine ist, wenn sowas dann aus einem rauskommt, wenn er genug getrunken hat, schlimm genug, aber dann ist er sich zumindest normalerweise was anderem bewusst. Aber eben, wenn das nicht so ist, dann ist das schon sehr bedenklich, sagen wir mal so.
Und, ja, Das stimmt.
Wobei ich sagen muss, ich habe da auch einen Lernprozess hinter mir. Also jetzt nicht, dass ich der Obermacho gewesen wäre, aber wenn man halt einfach so oder bin, aber wenn man halt so aufwächst in eine Gesellschaft rein in den 70ern, 80ern, da waren die Rollen noch klar verteilt. Und insofern, das ist, also wenn man, allein wenn man heute so Fernsehserien oder Werbung aus der damaligen Zeit anschaut, das ist manchmal schon krass,
ja,
wie stark sich das gerade in dieser Hinsicht verändert hat. Und das ist auch ganz gut so. Also insofern,
ja. Das stimmt schon. Aber ich meine, gerade wenn einem Sachen aus der Vergangenheit peinlich sind, dann merkt man ja, dass man sich da weiterentwickelt hat. Und dementsprechend umso schöner, dass du das so empfinden kannst. Ich habe tatsächlich auch viele Situationen aus der Vergangenheit, wo ich mich selber auch sehr daneben benommen habe. Und da denke ich so im Nachhinein, okay, gut, dass ich das heute nicht mehr so sehe.
Ja, und also mir hat vor 30 Jahren, glaube ich, oder sowas, hat mir mal jemand gesagt, blamiere dich jeden Tag mindestens einmal. Und also, es passiert vielleicht nicht mehr jeden Tag, aber es ist was, wo man sich einfach nochmal anders wahrnimmt, wo man sich reflektiert, wo man was draus lernen kann und wo man vor allem dann auch über sich selber ein bisschen lachen kann. Und das ist einfach auch wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Also, und jeder macht Fehler und jeder ist manchmal einfach blöd.
Definitiv.
Das kann passieren und da muss man dann einfach miteinander umgehen und man muss sich auch entschuldigen können, man muss auch verzeihen können. Also all diese Dinge gehören halt irgendwie auch dazu. Und naja, apropos gehört dazu. Wir sind jetzt bei Bier Nummer 3 und haben immer noch 4, wobei das helle können wir vielleicht wirklich überspringen, aber die anderen sollten wir noch probieren. Ich habe jetzt hier noch ein Inkasso IPA und einen Stimulator und dann noch eine schwarze Flasche.
Ja.
Womit machen wir weiter?
Ich würde sagen, wir machen mit dem Inkasso IPA weiter. Das hole ich mir auch mal, weil das ist tatsächlich aus der Core Range, also aus den Bieren, die wir immer am Start haben, ist das mein Lieblings-Astra.
Alright, dann mache ich hier mal wieder auf, solange du holen gehst. Ich mache auf. So. Na. So, ihr habt gehört, es ist offen. Das ist rund, weil ich immer wieder gefragt werde, das wird natürlich nicht eingespielt, sondern das sind immer original live O-Töne des Bieres, was gerade eingeschenkt wird. Jetzt haben wir das Inkasso IPA mit einem Grünstich. Also das sei vielleicht auch noch gesagt, die Biere haben alle so ihre Farben. Beim Ludenlager war es rot. Bei der Nachtschicht, okay, da war das schwarz. Beim Weizenbeißer waren wir gelb. Jetzt sind wir etwas so grün oder Petrol.
Ja, so mintgrün, würde ich sagen.
Mintgrün, da siehst du, das ist so ein Farbton, da können sich, glaube ich, viele Leute drüber streiten, wie er genau richtig ist. Aber ich bin auf jeden Fall bei mintgrün sehr gerne mit dabei. Ist ja auch zum Beispiel pink oder rosa oder so, da gibt's ja auch, also vielleicht hast du klare Vorstellungen. Für mich ist es manchmal immer so ein bisschen eine Sache, was richtig ist von der Bezeichnung, aber wir wissen ja alle, was gemeint ist. Also
ja, außerdem beschäftigen wir uns ja mit Bier und die sind ja seltenst rosa. Also ich glaube, das ist okay, wenn du die Schattierung nicht so genau benennen kannst.
Wobei, ich hatte immerhin schon mal ein blaues Bier, also gibt ja Algen, die das so entsprechend färben. Aber das haben wir jetzt natürlich nicht, also jetzt haben wir ein richtig schönes, sattes, ja, das ist, geht wieder in so einen schönen braunen Ton, aber einen hellen. Und meins ist fast komplett klar und hat etwas gröbere Poren, die aber auch wieder schön stehen. Und da, bei so einem Bier mache ich es total gerne, dass ich es auch mal, also wenn keiner zuschaut, dass ich auch mal von unten reinschaue, weil dann sieht man diesen Schaumteppich, wie der oben auf dem Bierspiegel so ist. Und das ist auch ein faszinierender Anblick. Also auch wieder ein interessantes Bier, schon mal optisch.
Ja, ganz neue Perspektive.
Und interessanterweise sieht man das sogar, wenn der Schaum vermeintlich weg ist. Also selbst dann sieht man diesen dünnen Teppich noch oben drauf. Kann man eigentlich immer ganz gut gucken.
Ah, da muss ich mal drauf achten. Das ist ein sehr guter Hinweis.
Jetzt habe ich dir noch eine neue Bierperspektive beigebracht. Unglaublich.
Ja,
ich bin stolz.
Du, man lernt nie aus.
Ja. Aber das stimmt. Also das ist auch so ein Punkt. Die Offenheit ist wichtig. Man lernt nie aus und man lernt immer was dazu. Und dementsprechend, deswegen gehe ich auch so gerne auf Bierwettbewerbe, weil man geht immer klüger heim, als man hingefahren ist.
Total.
Insofern, ja, was haben wir denn jetzt hier? Ist das eher ein klassisches IPA oder eher ein moderneres?
Ja, wir haben hier unser Session IPA, also das Inkasso IPA ist ein, ja, also wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter runterbrechen würde, ich würde sagen American Style Session IPA, das heißt, wir haben hier schon wirklich so dieses sehr doll Hopfenbetonte, haben hier mit Aroma-Hopfen gearbeitet, die auch wirklich gut rauskommen. Ich finde, am stärksten kommt hier der Mosaik raus, mit dem Merlin auch sehr gerne arbeitet. Und ja, Session, weil wir hier nur 4,5% Alkohol haben. Aber das ist natürlich für mich auch ein Feature. Also das ist so ein Bier, das kann man die ganze Nacht lang durchtrinken. Und das gefällt mir auch daran. Wir haben mit diesem Bier tatsächlich auch schon ein paar Preise abgeräumt. Und das freut mich, dass gerade so mein Lieblingsbier da auch immer wieder bestätigt wird.
Ja, ist auf jeden Fall sehr eingängig, sehr fruchtig. Und wie du schon gesagt hast, der Mosaik ist sicherlich im Vordergrund. Ich finde auch der Mandarina Bavaria ergänzt es so ein bisschen mit so ein bisschen roten Beeren, Erdbeerennoten. Und dazu eben dann das klassische Zitrusaroma, ein bisschen was Tropisches. Also sehr, sehr schön und wirklich eingängig. Also man merkt auch beim Trinken, dass das jetzt nicht so viel Volumen in Alkohol hat. Also trotzdem ein vollmundiges Bier. Und das macht auch richtig Freude und man weiß, okay, davon kann ich eben auch mal wirklich ein bisschen mehr davon trinken, ohne dass es mir gleich die Birne weghaut, wie man so schön sagt. Das ist auf jeden Fall gut. Und die Bittere ist trotzdem schön da. Also das finde ich auch gut, dass man hinten raus, das trocknet schön wieder aus. Man hat einfach einen schönen, also ich glaube, das gehört vielleicht zum Norden eigentlich auch dazu, oder? Bittere ist doch gerade an der Küste
beliebt. Ja. Also ich liebe das auch. Also ich habe wirklich große Freude an so schlanken, crispen Bieren, die dann noch eine ordentliche Herbe haben am Ende. Und das Schöne ist, dass Merlin das auch so sieht. Also der ist auf jeden Fall immer dran, da noch so ein bisschen rumzutweaken. Das Inkasso IPA ist auch ein schönes Beispiel für eins unserer Biere, das sich seit unserem Start sehr doll verändert hat. Ich war tatsächlich privat Ende 2018 in der Astra St. Pauli Brauerei, als sie so gerade eben erst eröffnet hatte. Und da hat das Inkasso IPA noch ziemlich anders geschmeckt. Das war meiner Meinung nach damals eher noch so ein Pale Ale. Und über die Jahre ist es dann ja zu einem echten Session IPA geworden.
Ja, hat sich nach unten nach hoch entwickelt sozusagen. Also, genau. Nee, wirklich sehr schön. Wenn wir sagen, Ludenlager und Inkasso IPA und Kiez und so, wie ist es denn? Also gibt's wirklich noch diese Unterwältigkeit, die da in der Reeperbahn ist? Bekommt ihr davon irgendwas mit oder ist es nur noch ein Vergnügungsviertel? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also so ein bisschen merkt man es schon noch, gerade so jetzt diese etwas größeren Kiez, diese bekannteren Kiezgestalten, wie jetzt zum Beispiel Kalle Schwensen oder der schöne Klaus, als er noch gelebt hat, der ist ja leider vor kurzem verstorben, die waren tatsächlich auch hin und wieder mal auf unserer Terrasse zu finden. Aber es wird natürlich immer weniger und so diese klassische Reeperbahn-Romantik von damals, die reduziert sich mit der Zeit von selber jetzt leider immer ein bisschen mehr.
Gibt's noch so Seeleute, die kommen?
Oh, also Seeleute habe ich bei uns, glaube ich, so klassisch noch nie gesehen. Aber da müsste man Leute fragen, die häufiger mal auf den Samstag da sind. Ich habe ja so klassische Arbeitszeiten Montag bis Freitag. Das heißt, ich bin gar nicht so oft auf den Samstag da.
Ja, würde mich interessieren, also ob es das noch gibt, dieses frühere Publikum, wo man ja wirklich praktisch so von Hafen zu Hafen gefahren ist mit seinem Schiff und überall dann jeweils halt seine Heuer verprasst hat, sozusagen in jeder Hinsicht, als das eben noch so diese Hochzeiten waren aus der ja oft romantisierten alten Zeit. Ob die wirklich so gut und schön war, das weiß, glaube ich, keiner. Aber
ja, ich würde sagen, da müssen die ganzen ZuhörerInnen einfach mal bei uns vorbeikommen und das selber beurteilen, ob die da sind oder nicht. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr seht so einen echten Seemann. Aber was ich sagen kann, ist, wir haben auch für die Seemänner mal so ein Bier gebraut. Und zwar unser Fichtenfiete. Das ist ein Hazy IPA mit Fichtentrieben. Und tatsächlich wurde früher, als Seefahren noch ein bisschen mehr so ein bisschen mehr en vogue war, als es noch mehr Leute gemacht haben, wurde tatsächlich auch häufiger in Biere dann Fichtentriebe eingebraut, weil das gut gegen Skorbut ist.
Oh, siehste? Man lernt jedes Mal was dazu. Mhm. Das wusste ich noch nicht. Interessant. Aber irgendwie auch logisch, also ja. Mhm.
Also das hat man zumindest so lange gemacht, bis dann irgendwann Sauerkraut ein großes Ding wurde. Dann ist das irgendwie mit dem Fichtenbier so ein bisschen abgeklungen.
Tja, dann haben die Deutschen ihren Spitznamen weggehabt. Das Bier verdrängt durch Sauerkraut. Heieieiei. Das, wenn man mal erzählen würde. Naja. Und St. Pauli ist natürlich auch mittlerweile republikweit bekannt durch den Fußballclub. Mhm. Das schaut man bei euch auch, oder?
Ja, definitiv. Also wir haben ja sowieso eine enge Verbindung zum FC St. Pauli. Schon alleine, weil natürlich Astra Sponsor ist beim FC St. Pauli. Und wir sind ja auch einfach von der Distanz super nah beieinander. Man kann easy vom Millerntor-Stadion einfach mal zu uns rüber in die Astra St. Pauli-Brauerei laufen. Das dauert ja 10 Minuten ungefähr und dann bist du halt bei uns. Und wir haben auch schon ein Bier mit dem FC St. Pauli zusammengebraut. Da haben wir vorletztes Jahr den Heiliger Rasen rausgebracht. Das war ein Pilz, wo wir den Fußballrasen aus dem Millerntor-Stadion mit der Hopgun mit reingejagt haben.
Und es war unglaublich. Das habe ich damals probiert. Und faszinierend, aber genau richtig. Also so muss man das zelebrieren. Und ich finde wirklich, also ich finde überhaupt dieser eigene Humor, der ja auch in diesem Fußballclub so ein bisschen herrscht, also man denke ja nur an dieses Pokalsieger-Besieger-T-Shirt, was es gibt. Also das ist einfach großartig und das zieht sich ja auch bei euch so ein bisschen durch. Du hast ja gesagt, du bist da viel fürs Marketing zuständig. Mhm. Mit diesen klassischen Astra-Kampagnen, die man da immer so auf den Plakaten hat und so, hast du dann da auch was zu tun oder eher weniger?
Mit denen habe ich eigentlich fast gar nichts zu tun. Also wenn mal richtig Not am Mann oder an der Frau ist, dann unterstütze ich gerne mal mit einer kleinen Idee. Aber eigentlich bin ich hauptsächlich in der Astra St. Pauli Brauerei und für die Biere zuständig, die wir auch bei uns vor Ort brauen.
Und wie ist es sonst mit der Mutter? Also hast du ab und zu mal Kontakt oder warst du mal in Kopenhagen und hast das mal angeschaut oder so?
Ja, ich war letztens erst in Kopenhagen. Das war total geil. Das hat richtig Spaß gemacht, dass ich glaube, wie heißt das? Home of Carlsberg. Diese neue Museums-Experience, wo es auch ganz viele alte Flaschen gibt und so. Die hat jetzt ja erst vor kurzem eröffnet. Und da waren wir mit dem Marketing-Team von Carlsberg Deutschland da. Und das war total großartig. Also wir haben so eine private Führung durch den Keller gekriegt, wo wir dann so alle möglichen alten Carlsberg Brews einfach mal alle probieren konnten. Also da waren so teilweise Flaschen, die standen da schon seit irgendwie 15 Jahren im Keller rum und wir konnten die alle mal aufreißen und alle mal probieren. Das war der Hammer.
Wow, das ist eine tolle Sache. Ich habe es leider noch nicht geschafft, seitdem das Neue offen ist. Ich war vorher mal da und war überhaupt sehr beeindruckt, also in zweierlei Hinsicht. Also auf der einen Seite von diesem ganzen Stiftungsgedanken drumherum. Also da gibt's ja dieses Forschungsinstitut mit einer eigenen Forschungsbrauerei und auch einem sehr coolen Braumeister dort, der tolle Sachen macht. Und alles, was sie erforschen, das stellen sie ja tatsächlich der Welt zur Verfügung. Also nicht wie bei anderen Brauereien oder überhaupt Unternehmen, die halt irgendwas erforschen und dann haben die ihr Patent und dann wird es gehegt und gewahrt und monetarisiert, sondern da ist es ja wirklich einfach vom Grundgedanken von Carlsberg her so, dass man alles eben offenlegt und damit auch für alle verfügbar macht. Das fand ich sehr spannend und auch dieses Haus mal zu sehen, was da alles so passiert. Und auf der anderen Seite fand ich toll, wie doch dieser recht große Laden sich tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit engagiert und an ganz vielen kleinen Stellen schon ziemlich viel erreicht hat. Also für mich zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, dass die ihren Sixpack mit Dosen, der wurde ja oft einfach in Folie komplett eingeschweißt. Dann gab es mal so eine Art Ringe, die man dann praktisch hatte, wo man dann die Dosen da eingebunden hat und dann hat eben noch eine neue Erfindung ist dann so weit reduziert, dass es im Grunde nur noch eine kleine Klammer war, die diese 6 Dosen zusammengehalten hat und damit halt den Materialverbrauch auf ein Zehntel oder noch weniger reduziert hat. Und an ganz vielerlei Stellen eben wird da viel gemacht und gearbeitet und das eben auch wieder weitergetragen. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mich auch beeindruckt. Und letzten Endes hat ja Carlsberg auch eine spannende Rolle, weil wenn wir an die Gründerzeit die deutsche Gründerzeit zurückdenken, 1870er Jahre, da war das alles ziemlich international und die Brauwelt war das eben auch. Und da war zum Beispiel jemand wie der Heineken oder eben Carlsberg, die waren alle mit im Brauerbund zum Beispiel engagiert und haben sich da auch für die deutsche Bierwelt, für die deutschen Brauer mit eingesetzt. Und das finde ich wirklich eine spannende Geschichte, wie ein Unternehmen über so eine lange Zeit sich da eben halten kann und nicht in diesen Konzerngedanken verfallen ist, wie das eben bei eben Heineken oder AB InBev letzten Endes der Fall ist. Also nicht, dass Carlsberg immer die Guten sind, aber auf jeden Fall die Besseren, könnte man mal so sagen. Ne?
Das ist wie überall, es gibt immer Licht und Schatten, aber ich muss tatsächlich auch sagen, also wir sind ja als Astra St. Pauli Brauerei, sind wir ja eine eigene GmbH und natürlich hält Carlsberg Deutschland da Anteile, aber wir sind so ein kleines bisschen flexibler. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch schön, mit Carlsberg Deutschland und auch mit Carlsberg International zusammenzuarbeiten, weil man da auch wirklich eine große Passion spürt bei den Leuten, die da am Start sind. Das ist ja gerade auch schon gesagt, so zum Beispiel die Patente, die dann erforscht werden und dann weitergegeben werden. Ich finde es persönlich halt schon total großartig, in einem Konstrukt zu arbeiten, was zum Beispiel halt quasi für die erste Hefereinzucht verantwortlich war. Also das sind ja solche historischen Meilensteine. Das macht wirklich Freude, dann an so einem Ort tätig zu sein und da halt selber was beitragen zu können.
Ja, also die Dimension, das kann man gar nicht überschätzen, glaube ich, weil nur dadurch war es ja möglich, wirklich reine Lager und Ales zu brauen. Also vorher waren das ja immer Mischgärungen und das war letztendlich in Deutschland bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch so, bis sich das überall durchgesetzt hat, dass man eben mit Reinzuchthefe braut und dann wirklich in Anführungsstrichen nur den einen Stamm hat und letztendlich geht das alles zurück eben auf die Anfänge der modernen Carlsberg-Brauerei. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr interessant, wie sich das so entwickelt hat. Ja, darauf sollten wir nochmal anstoßen.
Geht schon wieder weiter.
Ja, ja, ich bleib dran. Okay. Also so ist es ja.
Gut, also.
Also du musst, kannst ja morgen ein bisschen langsamer die Sache angehen, aber wir müssen die Hörer ja bei der Stange halten und wir haben ja von dem Stimulator erzählt und von einer schwarzen Flasche. Aber wie machen wir denn weiter?
Ja, also das kommt, also wenn du beide noch definitiv trinken willst, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Stimulator.
Ja, also das machen wir jetzt schon. Also wie gesagt, dafür sind wir da. Also machen wir mal den Stimulator.
Guter Start in die Woche auf den Montag.
Ja. Naja, mein Gott. Also, naja, okay. Es ist vielleicht hier in Franken tatsächlich normaler, sich Montagnachmittag mal 7 oder 8 Testbiere zu geben als bei euch. Aber egal. Also, haben wir hier den Stimulator. Von der Farbe her, das wäre jetzt wahrscheinlich auch wieder diskussionswürdig. Man könnte Bordeaux sagen, aber dann würde man ja in die Weinecke denken. Gibt es dafür einen unweinigen Ausdruck?
Also ich sage normalerweise so ein bisschen Kastanienbraun mit rubinroten Reflexen. Das ist so.
Ach so, das Bier selber meinst du jetzt?
Ja.
Ja, ja, nee, da bin ich dabei. Ich meinte jetzt das Etikett.
Ach, das Etikett meinst du? Okay. Ja, also da sage ich einfach immer lila.
Perfekt, sehr gut. Lila ist gut. Das ist völlig unschuldig. Da sind wir gut dabei. Sehr schön. Ja, beim Bier natürlich. Also keine Angst, ich bin jetzt nicht völlig verwirrt. Da hast du absolut recht. Aber wobei, der Rotstich ist grandios. Also das gefällt mir richtig gut. Man hat richtig sattes, schönes Rotbraun, was leuchtet, was strahlt. Der Schaum auch wieder sehr fest, sehr dicht, sehr gefärbt auch. Also merkt man auch hier wieder viele dunkle Malze im Einsatz. Man merkt auch, wenn man das bisschen im Glas hin und her schwenkt, dass da durchaus ein paar Prozentchen mehr sind. Also ja, wie warst du da beteiligt bei diesem Bier?
Bei dem war ich tatsächlich nur daran beteiligt, es zu verändern. Also der Stimulator.
Wie war es vorher?
Der Stimulator war früher ein Weizen-Doppelbock.
Ah.
Und das war ein schönes Bier. Das hat Freude gemacht. Das hat sehr gut geschmeckt. Aber es war, glaube ich, geschmacklich ein bisschen zu anspruchsvoll für unser Publikum. Wir müssen ja in der Astor St. Pauli Brauerei immer so ein bisschen gucken, dass wir auch die Leute abholen, die ein bisschen einseitiger trinken in ihrer Freizeit.
So Leute wie du, die eben sagen, ich möchte nicht so gern Weizen, ne?
Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ja. Tatsächlich, ich bin mir sicher, es gibt auch irgendein Bier, was du nicht so gerne trinkst.
Ja, aber sicher, keine Frage, absolut. Fängt beim Pilz an. Ja.
Okay. Oh, tatsächlich, du bist kein Pilzfan. Wow, krass.
Mittlerweile muss ich sagen, so richtig knackige Pilzbiere mag ich.
Ja.
Aber so dieses Wald- und Wiesenpilz, das holt mich einfach nicht ab. Also ich kann es beurteilen und ich trinke es auch mal, aber wenn ich die Wahl habe, was anderes zu haben, nehme ich in der Regel lieber was anderes.
Aber das heilige Rasen ging für dich, ja? Weil das hat ja schon sehr pilzig geschmeckt. So.
Ja, aber das war ja eine ganze Geschichte, die man da getrunken hat. Das war ja, das waren ja zigtausend Menschen stolz auf diesen Verein. Also Blut, Schweiß, Tränen, was weiß ich was alles. Also,
oh, du glaubst nicht, was da in dem Rasen alles drin war. Den mussten wir echt so gut sauber machen vorher.
Eben, also ich meine, da schwang ja so viel mit. Also insofern, da ist es dann auch egal fast schon. Also,
na, okay, ja gut. Ja, nee, also was ich halt sagen wollte, ist, dass wir haben ja schon einfach so ein, also dadurch, dass wir auf der Reeperbahn sind und auch ein relativ großer Laden, haben wir sehr viel Laufkundschaft und auch sehr viel Touri-Verkehr, über die wir uns natürlich auch freuen. Also wir sind stolz, dass die Astra als eine Location wahrnehmen, wo sie mal hin müssen, wenn sie in Hamburg sind. Und das Ding ist aber natürlich auch, dass diese Leute uns, weil ja die Hauptsorten im Supermarkt deutschlandweit verfügbar sind, hauptsächlich für unsere großen Biere kennen. Also sie kennen uns für das Astra Urtyp oder für die Rakete oder für das Rotlicht vielleicht. Und wenn die dann natürlich zu uns auf den Kiez kommen, dann möchten die auch gerne sowas wie das Urtyp trinken und haben jetzt vielleicht nicht so die riesige Affinität, was die Bierstilvielfalt angeht. Das heißt, dass die Biere, die wir bei uns brauen, so ein bisschen, also die müssen so ein bisschen die Tür aufmachen. Also wir können nicht so richtig crazy Biere machen, wo man den allerersten Schluck nimmt und denkt so, ach du Scheiße, was ist das denn? Hat das überhaupt noch was mit Bier zu tun? Sondern müssen halt so ein bisschen gucken, dass wir die Leute zwar überraschen, aber nicht überfordern. Und das Ding mit dem Stimulator, so wie er früher war, der war einfach zu krass. Der war zu heftig, der war zu doll, der hatte zu viel Säure und war zu fett gleichzeitig und zu weizig. Also ich persönlich fand, das war ein grandioses und sehr leckeres Bier, aber es war ein bisschen zu weit weg von dem, was man halt als Person, die sonst eher bei den konventionelleren Bierstilen unterwegs ist, von Bier erwarten würde. Und deswegen ist das Bier halt nicht so gut gelaufen. Also das war wirklich, in unseren Absätzen war der Stimulator immer ganz unten, ganz abgeschlagen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir müssen da irgendwas machen beim Stimulator, damit der sich halt so ein bisschen angleicht. Weil das ist natürlich auch ätzend, wenn du halt so ein Bier hast, was sich dann im Vergleich zu den anderen fast gar nicht verkauft. Ja, und dann haben wir den Stimulator ein bisschen angepasst. Das ist jetzt kein Weizendoppelbock mehr, sondern es ist jetzt ein Gerstendoppelbock. Und ein bisschen näher an dem, was man, was Leute, die, ja, habe ich schon erklärt, du weißt, was ich meine.
Ihr habt quasi den Stimulator stimuliert, so könnte man das
ja
sagen.
Genau, ja. Der Stimulator hat übrigens auch ein gutes Tap-Handle bei uns. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Nein.
Das ist ein Massagestab.
Oh, ein Massagestab, okay, gut. Sehr schön. Also da werde ich nächstes Mal noch genauer hinschauen. Mhm. Wird gemacht, versprochen.
Sehr gut.
Also sensorisch finde ich auf jeden Fall wahnsinnig schön das Mundgefühl. So richtig weich, cremig, rund. Es kommt auch erstmal ein bisschen unschuldig daher, wie so ein Malzbier fast. Also sehr, sehr, also im positiven Sinne sehr süß. Also nicht zu süß, aber halt einfach auf dieser süßen Seite. Dann ein bisschen Karamell, bisschen Lakritz, bisschen ja, fast melassig, also wirklich eine tolle, interessante Malznote dabei und dann auch ein bisschen was Fruchtiges, finde ich auch spannend. Sehr rund und auch hinten die Bittere ist durchaus da, also es hat doch was, aber sehr schön eingebunden, fängt eben diesen wuchtigen, süßen Körper auch gut ab und hat dann ja auch nur in Anführungsstrichen 7%, das finde ich auch ganz ordentlich. Ist das denn von der Stammwürze her, falls du das weißt, ein Doppelbock?
Ja, ist 18 Grad.
Wow, also dann hat man natürlich auch den Grund, warum wir hier die Süße haben, weil viel Restsüße drin ist. Da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich die Leute ganz schön wegbeamt bei euch. Ja. Weil sich das so schön trinkt, ne?
Also. Ja, das geht auf jeden Fall gut runter. Und wir haben ja auch häufiger so Partyverkehr bei uns, mal so Gruppen aus England oder so. Die bestellen sich gerne mal den 3-Liter-Tower davon. Die haben dann auch genug nach einem.
Ja, das wollte ich sowieso noch fragen, in welchen Formen es das Bier bei euch gibt. Weil ich habe zum Beispiel letztes Mal auch einfach, weil es mich interessiert hat, mal den Urtyp. Und den muss ich auch sagen, also frisch gezapft vom Hahn ist das auch ein richtig geiles Bier. Also das ist halt auch einfach der Punkt. Also oft hat es was damit einfach zu tun, wie frisch ist das Bier und wie weit ist der Weg praktisch von der Brauerei und vom Fass ins Glas. Und das hat mich da auch wirklich überzeugt. Auch wie gesagt, wenn ich sonst kein Pilzfan bin, aber das fand ich echt gut. Und was gibt's überhaupt so für euch, bei euch für Größen? Also geht es bis zum Maßkrug oder hast du ja gerade gesagt, bis zum 3 Liter? Das ist dann schon ein Eimer, ne?
Ja, das ist halt dieser Tower, den kennst du vielleicht, wo man sich unten so selber was rauszapfen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von diesen Towern, aber die haben schon eine gute Signalwirkung. Also wenn die an so einem Tisch sehen, dann sehen das andere Tische. Man merkt das gerade im Sommer auf der Terrasse gut. Also wenn ein Tower verkauft wurde, dann sind auf einmal 10 Tower verkauft.
Tut ihr da Eiswürfel rein?
Nee, aber die haben so ein Inlay. Also von oben steckt man dann quasi noch so eine Metallsäule rein, wo man die Eiswürfel reintut. Also wir tun es nicht direkt ins Bier und da sind die dann.
Genau, weil da war ich nämlich neulich ganz schockiert. Ich glaube, das war in Belgien oder in Italien. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber jedenfalls war ich in der Kneipe. Die hatten auch Tower und die haben tatsächlich in den Tower, also in das Bier, dann tonnenweise Eiswürfel reingekippt. Das fand ich dann schon ein bisschen strange. Also,
ja, das habe ich in China häufiger erlebt, aber in Belgien, hast du gesagt, war das?
Ich weiß nicht mehr genau, ob es Belgien oder Italien war. War halt so eine klassische Kneipe, wo man eher Standard-Lagerbier trinkt. Also jetzt kein wirklicher Bierplace. Und ich habe einfach nur die Tower gesehen, habe mich dafür interessiert. Und als ich dann näher hingeguckt habe, habe ich festgestellt, oh Gott, das ist ja alles voll mit Eis. Das fand ich dann echt, war krass.
Ja, also das machen wir nicht. Wir machen da schon Eis rein, aber das ist dann eine indirekte, abgeschlossene Kühlung. Also keine Angst, Nein. Wir verwässern unser Astra nicht selber. Ja, und neben den 3-Liter-Towern gibt es natürlich auch normale Gläser bei uns zu kaufen. Also man kann entweder 0,25 kaufen oder in 0,4. Und ansonsten gibt es auch noch ein paar Biere direkt aus der 0,33er Knolle, also aus der Steini-Flasche. Wir nennen die ja Knolle bei uns. Ja, und das war's dann eigentlich auch an Optionen. Aber reicht, denke ich.
Ja, und alle, die jetzt nicht sofort zu euch kommen können, die können im Online-Shop zumindest zuschlagen.
Ne? Genau, ja, weil unsere Sorten, wir brauchen ja nicht so viel davon, habe ja schon erzählt, ist ja nur so ein 10-Hektosudwerk. Und von daher gibt's es nicht im Supermarkt, aber man kann unter astra-shop.de kann man sich die Sorten nach Hause bestellen. Entweder in der Knolle oder auch im 5-Liter-Fass.
Oh, also genügend Auswahl. Bleibt uns noch ein wichtiges Thema, oder vielleicht sind es sogar zwei, ich weiß gar nicht so genau. Es bleibt uns auf jeden Fall diese schwarze Flasche, unetikettiert, die hier ganz geheimnisvoll auf meinem Schreibtisch rumsteht. Und dieses Thema Senatsbock, hat es was miteinander zu tun?
Ja, das hat was miteinander zu tun. Also die unetikettierte Flasche, das ist unser diesjähriger Senatsbock. Die ist nicht etikettiert, weil unsere ganzen Flaschen schon weg waren. Und ich wollte eurer Runde aber trotzdem noch den Senatsbock mitschicken. Deswegen habe ich Merlin gebeten, obwohl wir keine Etiketten mehr haben, dann nochmal so ein paar Flaschen abzufüllen. Und das hat er netterweise für mich getan.
Ja, und das ist auch unglaublich dankenswert, weil ich war vor kurzem ja noch in Hamburg und habe da beim Christian Temme im Braustädtchen einen Rauchbierabend gestaltet mit einem Freund aus Polen zusammen, wo wir dann alle möglichen Rauchbiere verkostet haben. Am Schluss waren es, glaube ich, 13 oder so. Oh, war wow. Eine Menge. Und da kamen wir an und er hat uns total vorgeschwärmt von diesem wunderbaren Senatsbock. Und dann hatte er keinen mehr. Und das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn Menschen über ein ganz tolles Bier reden und dann ist es nicht da. Und dann, als ich heimkam, habe ich dann die Kiste von euch gesehen und habe die Flasche gesehen und habe mir gedacht, wenn ich Glück habe, dann ist es das. Und ich hatte dir ja zwischendurch noch eine SMS geschrieben, die mich auch hoffnungsvoll gestimmt hat. Insofern bin ich da jetzt wirklich sehr voller freudiger Erwartung. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich es mal aufmachen.
Ja, mach das mal auf. Ich erzähle einfach mal, was das für eine Variante ist, so lange. Jo. Also beim Senatsbock Brauprojekt geht es darum, dass mehrere Hamburger Brauereien gemeinschaftlich brauen. Jedes Jahr wird ein dunkler Doppelbock gebraut und theoretisch ist die Malzschüttung immer die gleiche. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen aufgeweicht. Aber bei den restlichen Zutaten kann dann jede Brauerei selber kreativ werden und eine eigene Variante des Hamburger Senatsbock brauen. Das passiert dann, also released werden die dann immer Ende Januar und da stellen dann alle Brauereien ihren diesjährigen Hamburger Senatsbock vor. Die Biere heißen auch alle gleich, das macht es auch so ein bisschen interessant und wir sind jetzt das dritte Mal dabei und haben dieses Jahr eine Variante mit, na, weißt du es schon oder soll ich sagen?
Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, weil ich bin persönlich ein ganz großer Fan, ich muss ja fast sagen, also ich bin ein Fan von allen möglichen Süßigkeiten, aber insbesondere After Eight habe ich schon immer sehr, sehr gerne gemocht, weil ich auch diesen tollen Geruch und diese Mischung aus Minze und dunkler Schokolade hat mich immer total geflasht und total abgeholt. Und wenn man die erste Nase nimmt, ist das total präsent. Also als würde man die Packung gerade aufreißen und die Nase reinhalten, mitten rein. Und dann hat man das. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann wäre das in diesem Fall Minze, oder?
Ja, genau. Wir haben da mit Minze gearbeitet und noch mit Kakao in Nips und in Pulverform und haben dann quasi unser Astra 8 gemacht.
Oh, also ich habe es auch gerade probiert. Bestätigt sich auch im Mund. Also ein kleines bisschen anders, weil noch eine gewisse Säurenote mit dabei ist, die einfach vom Röstmalz kommt. Aber an sich, also großartig, dieses Spiel aus dieser Minze, die ja auch sehr frisch ist, das ätherische Öl, das bleibt einem ja im Mund an jeder Stelle irgendwo da. Auch nach dem Trunk ist das noch da und ist immer wieder präsent. Und dazwischen diese schokoladigen, röstigen Noten von dem Bier. Ja, also eine tolle Mischung. Also ich weiß gar nicht, wer das ursprünglich mal erfunden hat. Falls es die Engländer waren, bin ich Ihnen auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Und das ist toll und natürlich auch eine Hammer-Idee, sowas mit einem Bier zu machen.
Ja, danke.
Wie kam das an?
Das kam sehr gut an. Also da war ich auch sehr happy. Wir versuchen ja jedes Jahr eine etwas ausgefallene Doppelbock-Variante zu machen. Also wir geben uns nicht damit zufrieden, dann einfach einen ganz normalen dunklen Doppelbock zu brauen. Und haben aber dann trotzdem immer noch den Anspruch, dass wir dieses Bier in einem Wort oder einem Satz erklären können. Das ist dann am Ende so ein bisschen limitierend. Aber ich finde, das sorgt dann auch dafür, dass wir halt nicht nur ein Bier haben, was gut schmeckt, sondern auch noch so eine Story drumherum. Und ich bin der Meinung, das haben wir hier mit dem Hamburger Senatsborg Astra 8 Edition auch wieder ganz gut geschafft.
Ja, also das Bild ist sofort im Kopf da. Wenn du Astra 8 sagst, weiß man sofort, was gemeint ist. Gab es da keinen Ärger so mit den After 8 Jungs von wegen Namensähnlichkeit oder so? Oder sind die da locker?
Ach, ich glaube, also wir haben nicht gefragt, aber wir haben ja auch nicht After Eight draufgeschrieben. Und am Ende, ich meine, wir haben von diesem Bier jetzt 10 Hektar gebraut. Das ist ja auch quasi sofort wieder weg. Da, glaube ich, passiert nichts mehr.
Ja, das ist der ganz große Vorteil bei solchen Suden, weil die sind dann einfach Geschichte, bevor sich irgendjemand beschweren kann. Und dann ist das auch völlig okay. Und ich finde das auch total cool. Und das ist für mich wirklich... Also mindestens 49%, was euch auch ausmacht in meinen Augen, ist dieser wirklich sehr kreative Umgang mit den Namen, dieses Spiel, mit den Bezeichnungen, auch mit eben dem Bezug immer wieder auf Hamburg und auf die Reeperbahn und all das. Und dann natürlich auch die Kreativität in den Bieren, das entsprechend umzusetzen.
Ja, dankeschön.
Damit auch Akzente zu setzen. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Also macht ja auch nicht jeder. Und da habt ihr vielleicht durch eure Stellung auch die Möglichkeit, die Freiheiten, das auch ein bisschen zu machen. Und umso besser. Also wir leben ja in einer Zeit, wo die deutschen Craft-Biere nicht die allerbeste Zeit haben. Und da ist es toll, dass es eben sowas gibt und dass ihr die Möglichkeiten habt. Und dass euer Laden wirklich brummt, auch das finde ich toll. Als ich da war, war ich richtig froh zu sehen, dass das einfach voll ist, dass da Leute Spaß haben, dass das lebendige Bierkultur ist, die gelebt wird. Das ist schön und wichtig und macht dann auch ein bisschen hoffnungsfroh. Und dieses Bier auch, also weil das ist eine tolle Entwicklung. Habt ihr da echte Minze genommen oder wie lief das?
Nee, wir haben tatsächlich das erstmal mit echter Minze probiert, aber das hat nicht viel für die Sensorik getan. Das kam dann irgendwie so ein bisschen moderig raus. Und deswegen sind wir dann auf Pfefferminztee rübergegangen, aber das hat dann sehr gut geklappt.
Ja, das hat sogar super gut geklappt. Und erinnert mich ein bisschen an ein Gespräch, das ich mit dem Basti von Lemke hatte, auch hier im Biertalk über den Waldmeister. Und da haben die auch vieles probiert, um eben die Waldmeisterweiße mit Waldmeister zu machen. Und ich glaube, am Ende war es dann eine Tiefkühlgeschichte, die das dann ermöglicht hat. Aber nach viel, viel Versuchen und Probieren. Also insofern, es ist tatsächlich nicht so leicht, das Bier mit solchen Sachen anzureichern. Aber hier auf jeden Fall, das Ergebnis gibt euch auf jeden Fall recht. Und da gibt's wahrscheinlich, hoffentlich in der Zukunft noch viele andere ähnliche kreative und spannende Ansätze.
Du bestimmt. Also das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, was Merlin auch am meisten Spaß macht. Und wir haben für dieses Jahr schon ein paar richtig geile Sachen in der Pipeline. Also ich bin total excited, gerade Richtung Sommer. Da wird ein Bier rauskommen, was ich mir schon seit 2 Jahren, was ich mir seit einem Jahr ungefähr wünsche und von dem ich vollends überzeugt bin. Also ich bin gespannt, was du dann dazu sagst. Ich schick dir dann eine Flasche, wenn du es nicht nach Hamburg schaffst.
Okay, ich werde es auf jeden Fall auch mal nach Hamburg schaffen. Die Frage, ob ich es rechtzeitig schaffe, aber das können wir dann ja noch tun. Und euch auf jeden Fall, liebe Hörerinnen da draußen, der unbedingte Tipp, also Hamburg ist natürlich immer eine Reise wert, sowieso als Stadt. Also bin ich auch sehr, sehr gerne. Und ich persönlich bin dann auch sehr gerne auf dem Wasser, mache dann einfach mal so eine Rundfahrt mit so einer kleinen Hafen Schaluppe oder Barkasse oder wie immer man das nennt. Und fahr da einfach rum und genieße die Atmosphäre.
Ich habe an der Stelle so einen ganz kleinen Tipp als Hamburgerin. Und zwar, wenn man sich die Barkassenfahrt sparen möchte, dann kann man auch einfach die Fähre nehmen. Die Fähre ist nämlich im HVV-Ticket mit drin. Also das heißt, wenn man ein Deutschland-Ticket hat oder eine Tageskarte oder so, kann man kostenlos mit dieser Fähre fahren. Und die Fähre ist das letzte öffentliche Verkehrsmittel in Hamburg, auf dem es erlaubt ist, Alkohol zu trinken. Das heißt, bei gutem Wetter kann man sich oben auf die Fähre setzen mit dem Wegbier. Und das ist der schönste Ort der Stadt.
Wow, also das flasht mich jetzt, von wo nach wo fährt die?
Ja, die fährt da von den Landungsbrücken nach Övelgönne zum Beispiel. Also es gibt so, ich glaube, 3 verschiedene Routen und die fährt aber auch wieder zurück. Also man kann sich einfach draufsetzen und dann fährt man hin, fährt man zurück, dauert dann so, weiß nicht, 45 Minuten und man kann ein bisschen den Hafen angucken und dabei ganz entspannt das Bier vom Kiosk trinken. Das sind die besten Momente.
Oh, also das ist ein toller Tipp, vielen Dank. Den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und ich gebe noch einen letzten von meiner Seite, was ich mal gemacht habe vor 2-3 Jahren. Ich habe mich mal an einem schönen, sonnigen Tag einfach, es ist etwas nördlich von Hamburg, da wo die Schiffsbegrüßungsanlage steht, da rausgesetzt. Da gibt's dann so eine Terrasse, mehrere sogar, wo man sich hinsetzen kann und eben auch ein schönes Bierchen trinken kann. Und dann fahren eben die ganzen Schiffe so in die Elbe rein oder die Elbe entlang. Und dann gibt's da so ausgemusterte Kapitäne, die dann dastehen und wirklich jedes einzelne Schiff begrüßen mit Nationalhymne, ein bisschen was dazu erzählen, was es geladen hat, was es so macht. Und dazu noch ein Schwank aus ihrem Leben, wie auch immer. Also es hat auch manchmal etwas Zotiges, aber es ist auch wirklich sehr, sehr interessant und sehr international und auch nochmal eine Möglichkeit, wenn jemand einfach dieses ganz besondere Hamburg-Flair mal haben will, was man sonst eben in der ganzen Republik nicht hat, da kann man das vielleicht auch mal probieren. Also ja, Dankeschön, liebe Iris, das war ein ganz, ganz toller Einblick in deine Welt und in deine Brauerei und alles das, was dein Leben so ausmacht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder sehen und dann auch gemeinsam das ein oder andere Bier genießen und dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag.
Ja, dir auch noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass du die Flaschen, die du jetzt alle aufgerissen hast, auch schön brav austrinkst.
Okay, wird gemacht. Wir Männer machen ja immer, was die Frauen sagen, also werde ich das auch tun.
Sehr gut.
Also, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.